Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das ganze Leben ein Gottesdienst mit meinen Gaben. Das ganze Leben ein Fest mit Lobpreis, Gespräch mit Gott, dem Hören auf sein Wort, auferbaut werden, Segen empfangen, freundliche Augen und nette Gespräche zwischendurch, Kaffee trinken, Kekse essen, ja, auch. Denn der Gottesdienst ist ein ganz elementarer und unverzichtbarer Bestandteil unseres Glaubens, unseres Christseins. Wir merken das in der derzeitigen Kontaktregel ganz deutlich. Und wir investieren in unseren Gemeinden Stunde um Stunde, Tag um Tag, um Kontakte zu ermöglichen, um Kontakte zu halten. Wir brauchen als Gemeinschaft Menschen, die Einsen und Nullen so sortieren können, dass hinterher Bild und Ton bei mir zu Hause ankommen und zusammenfinden. Wir brauchen Menschen, die anderen Menschen in die Augen schauen und wissen, was sie umtreibt, was sie bedrückt. Wir brauchen Menschen, die ein "Das geht nicht" als Herausforderung bestehen und sich so lange in ein Problem verbeißen, bis sie einen Weg finden, den sie selber vielleicht niemals gehen werden. Wir brauchen Menschen, die lediglich ein Ziel eines Projektes sehen und sagen, ich habe keine Ahnung, was ihr da tut, aber ich finde das gut und ich gebe euch das Geld dafür. Wir brauchen Menschen, die ihre Hände weder an den Wischeimer noch an die Computerkabel dafür aber zusammenlegen können und Gott mit ihrem Gebet nicht in Ruhe lassen. Kurz gesagt, wir brauchen uns. Wir brauchen uns mit unseren Gaben. Wenn Sie die Möglichkeit hatten, am letzten Sonntag den Ausführungen von Nils Neumann über den 12-jährigen Jesus im Tempel zu folgen, dann wissen Sie, dass wir auch Jesus brauchen, den 12-jährigen, der verständig und weise mit den Schriftgelehrten über die Schrift diskutiert hat. Er hat uns berichtet über Lehre und Lernen, über das Herz als Sitz von Gefühl, des Verstandes, der Erinnerung, davon, dass derjenige, der versteht, der mit dem Herzen versteht, gute Entscheidungen treffen kann. Und er endete damit, dass er sagte, wendet euch an Jesus, da ist Weisheit, bei ihm ist immer etwas zu erwarten. Zumindest soweit meine selektiven Wahrnehmung. Einer, der alles von Jesus erwartet, war Paulus, der nach einer turbulenten Vorgeschichte nicht den 12-Jährigen, nicht den Erwachsenen, sondern den auferstandenen Jesus Christus erlebt. Und das hat ihn umgehauen, umgestaltet und umgetrieben. Wir kennen Paulus als Missionar, als einen, der Gemeinden gründet, der Streit bringt und theologischen Streit beendet. Einer, der durch den Mittelmeerraum bis nach Rom reist, viele Briefe an die neuen Gemeinden schreibt und das sehr junge Christentum dabei verbreitet und prägt. Ein sehr wichtiger Brief ist der Brief an die Gemeinde in Rom. Diesem Brief an die Römer wird nachgesagt, dass er die Bekehrung großer Männer hervorgebracht hat. Augustinus, Luther und Wesley zum Beispiel. Der Brief setzt Akzente. Er verändert unsere Einstellung, unsere Auffassungen. Der Reformator Johannes Calvin sagte über den Römerbrief, denn wenn jemand diesen Brief versteht, so steht ihm die Tür zum Verständnis der ganzen Schrift offen. Er ist, neben allen wichtigen Erkenntnissen, die man aus ihm herausziehen kann, der Schlüssel zum Verständnis der Bibel und damit der Schlüssel zu einer persönlichen Beziehung zu Gott durch Jesus Christus. Ich lese aus diesem Brief, aus dem Kapitel 12, die Verse 1 bis 8, nach der Einheitsübersetzung. Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem jeden von euch, strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein, jeder nach dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat. Denn wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder denselben Dienst leisten, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Wir haben unterschiedliche Gaben, je nach der uns verliehenen Gnade. Hat einer die Gabe der prophetischen Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Hat einer die Gabe des Dienstes, dann diene er. Wer zum Lehren berufen ist, der lehre. Wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, gebe ohne Hintergedanken. Wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein. Wer Barmherzigkeit übt, der tue dies freudig. Paulus äußert sich in den Kapiteln 1 bis 3 seines Briefes über die Schuldverstrickung aller Menschen, schreibt in den Kapiteln 4 bis 8 über die mögliche Rettung durch Christus und führt in den Kapiteln 9 bis 11 die Zukunft Israels und der Gerechten aus. Unser Text steht am Anfang eines neuen Abschnittes, nämlich der Kapitel 12 bis 16. Und in diesen Kapiteln wird Paulus ganz praktisch. Hier geht er ans Eingemachte, jetzt wird er persönlich. Erstens, Gott will mich haben. Das ganze Leben ein Gottesdienst und ich mittendrin. Wenn wir die Ausführung der Kapitel 12 bis 16 des Römerbriefes verstehen wollen, dürfen wir über den ersten Vers nicht zu schnell hinweglesen. Der lautet: Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst, und Luther übersetzt euren Leib, als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Wir stehen leicht in der Gefahr, Ermahnungen auszublenden, zu überspringen oder sie zu relativieren, weil wir oft nicht gewohnt sind, mehr auf Ermahnungen überhaupt zu hören. Das Ermahnen unseres Textes meint jedoch nicht den erhobenen Zeigefinger, sondern ein Trösten. So wie der Heilige Geist tröstet. So wie die Gnadengabe, die in Vers 8 gemeint ist. Nämlich als ein helfendes, ein belebendes, ein stärkendes Tun. Etwas, das mir helfen will, ein Ziel zu erreichen. Etwas, das mich belebt, mir Mut macht. Etwas, das mich stärkt auf dem Weg zu Gott hin. Es hat nichts mit Moral zu tun. Nichts mit gesetzlichen Forderungen, sondern Paulus möchte uns stärken und helfen. Warum kann er das? Weil er das Erbarmen Gottes über sich selbst erlebt hat. So wie Gott sich über ihn erbarmt, so erbarmt sich Gott auch über mich, über uns. Und aus diesem Wissen heraus, aus den immer neuen Barmherzigkeitserweisungen Gottes heraus, die er erlebt, die wir erleben dürfen, ermahnt er zunächst mal die Christen in Rom. Barmherzigkeit ist nicht nur eine grundsätzliche Eigenschaft Gottes, sondern sie ist als tägliche Barmherzigkeit uns gegenüber erlebbar. Der Zuspruch, die Ermahnung des Apostels aus der Barmherzigkeit Gottes heraus an uns ist ein wesentlicher Bestandteil sogar seines Dienstes und Grundlage für alles, was er uns zu sagen hat. Lassen Sie es mich ruhig ein bisschen vollmundiger formulieren. Paulus sieht seine Gemeinden durch Gottes Augen. Alle Weisungen, die Paulus ausgibt, basieren auf der Liebe und Barmherzigkeit Gottes und sind notwendig. So wie Weisungen für Kinder notwendig sind, wenn sie in die Welt hineinwachsen. Oder so wie Weisungen an einem neuen Arbeitsplatz notwendig sind. Genauso sind Weisungen auch für uns in unserem Glaubensleben notwendig, weil wir immer Menschen mit eigenem Willen bleiben. Ist das auch eine Aufgabe für uns? Ja. Das helfende, belebende und stärkende Tun, diese Art der Ermahnung, ist im Grunde auch eine Aufgabe eines jeden Christen. Mindestens aber das Wissen um die Haltung. Gott hat sich über mich erbarmt und ich will dich mit seinen Augen sehen. Das braucht einen Moment, bis wir das eingeübt haben. Bringt euch selbst, eure Leiber, als lebendiges und heiliges Opfer dar, das Gott gefällt. Hören wir da genau hin. Da steht nicht eure Gedanken. Da steht nicht Herzen oder Gesinnungen. Nein, Luther übersetzt, gebt euren Leib, den ganzen sichtbaren Menschen, den ganzen Jürgen, so wie er hier steht. Wir Christen dürfen uns unser gesamtes Leben mit unserem Gott zusammenleben. Kein Wohlfühlglaube nur für die Seele, kein getrennter innerer und äußerer Mensch wie in anderen Religionen, sondern das gesamte Leben, der gesamte umfassende Mensch. Auch unser Körper. So wird auch dann der gesamte Mensch erlöst, wenngleich er später einen neuen, erlösten Körper bekommt. Gott will mich und will dich ganz. Natürlich sollen und dürfen wir unsere Gedanken und Herzen ausliefern, sie ihn verändern lassen. Aber Jesus ist nicht nur für das Innere zuständig, sondern für den ganzen Menschen. Im damaligen Heidentum und in der hellenistischen Religionssprache ging es beim Opfern stets um Töten, Schlachten, Verbrennen. Dadurch, dass wir uns selbst als ein lebendiges Opfer Gott ausliefern, mit Haut und Haaren, ist dieses Opfer aber heilig und Gott wohlgefällig. Ist dies nicht ein einmaliger Vorgang, sondern ein Lebensstil, eine Glaubens- und eine Grundhaltung. Und die gefällt Gott. Lass es mich noch einmal anders ausdrücken. Dieser Text wendet sich nicht an jedermann, sondern an Bekehrte und Getaufte. Und wenn wir davon ausgehen, dass Paulus gewollt hat, dass das ganze Leben des Christen ein Opfer sein soll, dann bekommt Luthers Begriff des Priestertums aller Gläubigen, das wir ja gern praktizieren, eine Variante, die wir vielleicht lange vergessen haben. Denn die Hauptaufgabe eines Priesters war nicht die Predigt, nicht die Wortverkündigung, sondern das Opfern. Dann ist unsere Hauptaufgabe, unsere Leiber, unsere Körper, unser ganzes Sein als lebendiges Opfer Gott darzubringen und zu warten und zu staunen, was passiert. In welcher Weise Gott unser Opfer, also uns, gebraucht, wozu er uns einsetzt, ist seine Sache. Und das Wissen darum kann uns vielleicht auch in so mancher Lebenssituation etwas gelassener werden lassen. Unser Opferdienst ist dann ein vernünftiger Gottesdienst, wenn wir als durch Glauben gerecht gesprochene Menschen willig unser ganzes Leben Gott überlassen. Jeden Tag aufs Neue. Und dem dreieinigen Gott aussetzen. Uns prägen lassen von ihm. Uns trösten lassen. Uns Mut zusprechen lassen. Das sind genau die Dinge, die vermutlich die meisten Christen von einem guten Gottesdienst erwarten. Unser Leben als ein Gottesdienst, sichtbar und hilfreich für andere, auch getankt durch Gottes Erbarmen, durch seine liebevolle Zuwendung an mich. Ein spannender Lebensentwurf, finden Sie nicht? Zweitens, Gott lässt mich in dieser Welt, in dieser Zeit. Machen wir uns nichts vor, liebe Gemeinde, wir sind Kinder unserer Zeit. Unser Geburtsjahr prägt unsere Entwicklung als Menschen. Unser Umfeld verändert sich rasant, hat es auch schon immer getan. Meine Eltern waren während des Zweiten Weltkrieges 5-jährige Kinder. Eine Zeit, von der mir meine Großeltern erzählten und worüber ich in Geschichtsbüchern lesen muss. Ich persönlich habe den Mauerfall erlebt und durch kurze Reisen das Leben in die DDR zuvor kennenlernen können. Eine Zeit, von der ich meinen Kindern nur erzählen kann und die sie in Geschichtsbüchern lernen müssen. Wir wären nicht die, die wir sind, wenn wir nicht geboren wären in den Jahren, in denen wir geboren sind. Unsere Zeit, die technischen Möglichkeiten, die moralischen und gesellschaftlichen Zwänge und Vorgaben, die Ins und Outs unserer Generation haben uns zu dem gemacht, was wir sind. Wer wir sind. Unsere Einstellungen, unser Verständnis von richtig und falsch, unseren Einsatz für andere oder eben gerade den auch nicht, unsere Lebensgestaltung, unsere weltlichen Aufgaben und Ziele, unsere theologischen Ansichten. Wenn ich heute noch mal 20 wäre und nicht 1983, dann wäre ich mit über 50 nicht der Mensch, der ich heute bin. Kann ja auch gar nicht. Was bedeutet das? Nun, zunächst einmal nichts. Oder doch, zwei Sachen. Die erste Sache, ich bin in meine Zeit reingestellt. Ich muss das, ich darf das akzeptieren. Auch wenn ich persönlich zugeben muss, dass mir das persönlich nicht immer gelingt, ich könnte noch so viel Botox spritzen, ich komme aus meiner Zeitschiene nicht raus. Und das hat einen Grund, denn Gott möchte, dass wir jetzt hier sind, so wie wir sind, so alt wie wir sind, mit dem Wissen und dem Unvermögen, das wir haben. Als Christen, sei du jetzt hier. Als ein Kind, ein Mensch, deiner, dieser Zeit. Weil Gott mit meinem persönlichen, lebendigen Opfer nur jetzt etwas anfangen kann. Andere bewirken zu anderen Zeiten anderes. Paulus mahnt, gleicht euch nicht dieser Welt, Luther übersetzt, dieser Weltzeit an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist. Passt euch nicht dieser Weltzeit an? Damit ist nicht in erster Linie die Ablehnung von Weltlichkeiten gemeint. Obwohl das Meiden von schädlichem Umgang durchaus ein tägliches Tun sein muss und notwendig ist. Nein, es geht um etwas viel Größeres, um die Maßstäbe dieser Welt. Es geht darum, dass die heiß begehrten Ziele dieses Zeitalters nicht unsere Ziele werden dürfen. Es geht darum, dass wir uns nicht in den stetig und zäh dahinfließenden Strom der Welt weg von Gott hin zum Stolz meiner Selbstherrlichkeit mit hineinnehmen lassen. Dass egozentrisches Denken, liebloses Richten und Reden nicht die Grundausrichtung auch unseres Lebens werden. Paulus sieht dies als eine große Aufgabe, die über ein bloßes Nicht-Mitmachen weit hinausgeht. Denn die Art und Weise der Welt um uns herum ist ja nicht nur da draußen um uns herum, nein, sie steckt auch in uns und sie macht unser Leben und Denken weltlich. Paulus sieht hier nur einen Weg raus und das ist die zweite Sache. Wandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Heißt, die Erneuerung unseres Denkens und Wollens. Das ist sowohl ein passiver als auch ein aktiver Vorgang. Passiv, weil wir uns unser Denken und Wollen von ihm, von Jesus, uns schenken lassen müssen. Wir brauchen dazu eine Kraft von außen, besser noch seine Kraft von außen. Und aktiv, weil wir mitmachen müssen. Uns Gott ausliefern, denn unser Denken bestimmt unser ganzes Leben, unsere Wahrnehmung. So wie ich über mich denke, so werde ich mich entwickeln. So wie ich über andere denke, beeinflusst das meine Haltung, mein Zuhören, meine Entscheidung den anderen gegenüber. Unser Denken erneuern? Das ist eine Mammutaufgabe, ein Umwandlungsprozess, der mit der Bekehrung beginnt und uns ein Leben lang begleitet. Und das ist im Grunde genommen auch gut so. Denn das heißt nämlich auch, dass wir uns ständig erneuern, uns überprüfen, uns anpassen an die Gegebenheiten um uns herum. Wir müssen nicht so sein, wie wir mal waren, sondern wir dürfen heute wir sein. Dass wir besser werden, immer stärker denken wie Gott und ihm nacheifern. Jeder Tag kann ein neuer, spannender Tag werden, voller Leben mit ihm. Angetrieben durch das Erbarmen Gottes über mich, nicht durch meinen eigenen Zwang und Pflicht, was nicht heißt, dass es auch mal anstrengend werden kann. Passt euch nicht dieser Weltzeit an und erneuert euren Sinn, gilt auch und gerade für unsere Gemeinden, für unsere Aufgaben, unsere Ausrichtungen, unsere Ziele. Oder sollte ich besser sagen, Gottes Aufgaben, unsere Ausrichtung auf ihn und seine Ziele? Unsere Gemeinden müssen sich auch wandeln, ob wir eine Freikirche sind oder eine lutherische Kirche, wir lutherischen Staatskirchen in Anführungsstrichen haben da so ganz eigene Schwierigkeiten. Wir müssen uns wandeln als Gemeinden hin zu Gott, damit wir prüfen und erkennen können, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt und was vollkommen ist. Drittens, Gott will mich in meinem Gottesdienst als Teil des Ganzen. Aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem jeden von euch, strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein, jeder nach dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat. Dieser Vers ist der Beginn der Weisungen für das Gemeindeleben. Paulus macht durch seine Formulierung unmissverständlich klar, dass er als von Gott Begnadigter die Autorität besitzt, nun Weisungen zu erteilen. Und diese Autorität nutzt er und er erteilt diese Weisungen. Wir haben die in Kolosser eben schon mal gehört, wie die so klingen können. Aber es ist ihm wichtig, klarzumachen, bevor er zu den Details kommt, dass sich niemand über den anderen erhebt, seine Gabe höher oder wichtiger erachtet als die des anderen. Alle sind gleich wichtig. Doch jeder hat unterschiedliche Aufgaben, unterschiedlich lange Wege mit Gott hinter sich und somit ein unterschiedliches Maß an Glauben. Das Leben in unseren Gemeinden beruht darauf, dass wir besonnen sind im Umgang miteinander, dass wir die Gaben, die wir haben, die wir aus Gnade erhalten haben, nicht werten, sondern vielmehr ernst nehmen und mit Leben füllen und einsetzen. In der Gemeinde läuft nichts von allein. Das war schon damals so. Man muss Leute anhauen, sie organisieren, sie begleiten und so weiter. Dabei kann der ein oder andere schon mal in eine plakative Position herausstechen, hervorkommen, hochgetragen werden, wie auch immer. Doch das macht ihn oder macht sie nicht zum besseren oder wertigeren Christen. Wenn wir Gott mit unseren Gaben dienen wollen, sie für ihn einsetzen wollen, geht das nur in dem Bewusstsein, dass wir zusammen ein Ganzes ergeben und füreinander und aufeinander angewiesen sind. Ein Leib, viele Glieder. Miteinander sind sie helfend verbunden und nur so können sie funktionieren. In unserem Text folgen nun Weisungen, auf die ich nicht weiter eingehen möchte und die sich im Grunde schon beim Lesen mehr oder minder selbst erklären. Ich habe mich unter diesem Titel ganz bewusst nur auf 3 Verse gestürzt, obwohl wir ganze 8 Verse haben und die folgenden Verse sind nicht minder interessant. Aber diese ersten 3 Verse sind ein wichtiger Schlüssel, um biblische Weisungen, insbesondere wenn sie im Tonfall eines Paulus erklingen, zu verstehen. Ich warte mal eben auf den Zug. So wie Paulus sie gleich im Anschluss ab Vers 4 aufzählt und auch eindrücklich in dem Kolosserbrief macht. Die Basis muss das Verständnis sein, dein Leben gehört Gott in einer Beziehung und nur dann kannst du diese Weisungen umsetzen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Mut machen, dass wir uns wieder auf unsere Kernaufgabe konzentrieren, nämlich Gott unser Leben ganz auszuliefern. Mit unserem Denken, mit unserem Fühlen, mit unserem Wollen, mit unserem ganzen Körper, mit unserem ganzen Sein. Angetrieben von Gottes Erbarmen über uns. Dass wir bei allen brennenden Fragen oder auch Streitthemen nach dem Willen Gottes fragen und prüfen, was er für uns richtig hält und danach handeln. In unserer Zeit, an unserem Ort. Nicht erst seit dem Sturm auf das Kapitol ist gelebtes und erkennbares Christentum mit klaren Werten notwendig. Und nicht erst seit Olaf Latzel wissen wir, dass wir für die Themen unseres Umfeldes, unserer Zeit, kluge Antworten und einen neuen Blick auf die Welt um uns herum brauchen. Dazu stehen wir nicht allein. Wir haben uns und Jesus Christus. Amen.